Man kann sich natürlich nicht darauf vorbereiten, auf die Laudatio wirklich zu antworten, denn die kennt man ja nicht. Deswegen kann ich jetzt nur das vorlesen, was ich eben vorbereitet habe, in Unkenntnis dieses fulminanten Auftritts. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, als ich angefangen habe, über diese Rede nachzudenken zu Hause, ist mir ein etwas vorwitziger Satz in den Kopf gesprungen. Sehr spontan. Er lautete: Es ist nicht die Zeit zu danken, es ist die Zeit nachzudenken. Und dann habe ich aber noch mal einen Moment nachgedacht. Dann ist mir aufgefallen, dass jetzt selbstverständlich das für mich ein Moment ist, zu danken. Und tatsächlich bin ich auch sehr dankbar, dass mein Buch diese Auszeichnung erhält. Es ist für mich auch ein Moment zu würdigen, dass etwas eingetreten ist, das ich nicht erreichen konnte durch eigenes Wollen, durch Vermögen und Tun, sondern etwas, das einfach großzügig von anderen gewährt worden ist. Und für mich ist es in diesem Moment auch deswegen etwas sehr Besonderes, weil es auch etwas Bittersüßes ist, weil diese Anerkennung einem Buch zuteil wird, das besser nicht geschrieben worden wäre, weil es eben auf etwas reagiert, was nicht hätte passieren dürfen. Dieses kurze Innehalten und Nachdenken über diesen Satz, der mir da spontan in den Kopf gesprungen war, dadurch ist mir also dieser erste Satz wieder abhanden gekommen. Ich bin auf Grund gelaufen und dann habe ich das getan, was heute schon anklang und was ich in solchen Momenten der Ratlosigkeit gern tue. Ich suche nach der Herkunft von Wörtern im Wörterbuch. In diesem Fall habe ich also nachgeschaut, woher kommt eigentlich das Wort Dank? Und die Auskunft war verblüffend schlicht. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass der Dank und das Denken, dass die ursprünglich zusammenhängen. Wer denkt, der dankt, gewissermaßen und umgekehrt. Und irgendwann, so spekuliert das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das auch schon zur Sprache kam, gab es wohl mal eine indogermanische oder indoeuropäische Wurzel Teng Tong, die das Denken und das Fühlen zugleich in einem adressierte, so wie es auch mein Buch versucht. Das Wörterbuch hat mir also den Kopf zurechtgerückt, indem es mich darauf hingewiesen hat, dass es den von mir so vorschnell angenommenen Gegensatz zwischen Denken und Danken eigentlich überhaupt gar nicht gibt und dass also eine Dankesrede durchaus auch der Ort sein kann, an dem ich mich an den Namensgeber des Preises, an den Peter Huchel, wende, auf der Suche nach einer Denkhilfe. Immerhin war ja Huchel Teil jener Zeit, die Hannah Arendt dann zu ihrer Definition des Bösen ansetzen ließ, nämlich dass Dinge geschehen, die niemals hätten geschehen dürfen. Huchel schrieb in dieser Zeit und er schrieb eben auch in jener Zeit, in der noch nicht absehbar war, vielleicht nicht geschehen würde, das klingt so passiv, sondern was noch alles getan werden würde, so wie das auch heute auf zumindest für mich beängstigende Weise nicht absehbar ist. Ich habe mir deshalb auf der Suche nach einer Denk- und Dankhilfe Huchels frühe Gedichte nochmal angeschaut. Diese Gedichte, die er 1933 in seiner ersten Sammlung Der Knabenteich hatte publizieren wollen und dann hatte er von dieser Publikation ja Abstand genommen. Dort findet sich ein Text, der das Wort seltsam im Titel trägt. Der Text heißt Der seltsame Handwerker und Sie haben auf Ihrem Stuhl diesen Text gefunden. Den hat die Frau Schabert dankenswerterweise ausgedruckt und ausgeteilt. Der seltsame Handwerker. Die Fläche Sturm, auf der er steht, hat nur für ihn noch Maße. Sein Werkhemd hat kein Weib genäht, mauert er Haus und Straße, er hämmert von den Sternen her und weiß doch Rost an allen. Sein Senkblei ruht im Herzen schwer und wird ins Schwarze fallen. Aus harter Trauer brach er aus den Stein, mit dem er baute. Er war allein im eigenen Haus, wo Uhr und Schatten graute. Spinnweb und Staub vom toten Jahr sitzt im Gebälk und Sparren. Ein Engel fliegt durch Bart und Haar, hört er den Satan scharren. In diesem Gedicht klingen zwei Punkte an, die Huchel dann später im Jahr 1947 in seiner Rede zum Tag des Freien Buchs den deutschen Dichtern und Dichterinnen während des Nationalsozialismus als Versagen anrechnen wird und sich selbst ebenfalls. Einmal spricht Huchel in dieser Rede von 1947 von der Isoliertheit in fortschreitender Vereinsamung, in einem dunklen und einsamen Kampf gegen das Schicksal statt gegen die realen Geschehnisse. Im Gedicht, das 1933 hatte erscheinen sollen und nicht erschien, ist das bildlich bereits präsent durch das Haus aus harter Trauer, in dem der Handwerker abgetrennt von der Welt sitzt. Und zum Zweiten spricht Huchel in seiner Rede von einer Verabschiedung ins Gebirge, in die höchsten Eisfirne. Er spricht also von einer Loslösung von jeder Realität, nämlich von der Gewalt, die am Fuß des Gebirges längst stattfindet. Im Gedicht steht dafür unter anderem die Abwesenheit des nähenden Weibs. Und ich wiederhole hier bewusst dieses Wort Weib, weil es in diesem Huchel-Gedicht nicht um Frauen geht, sondern um die Abwesenheit eines physisch tätigen und ordnenden Prinzips, das zwar traditionell und wirkmächtig, aber doch willkürlich als weiblich etikettiert wird. Im Gedicht werden diese Aspekte, die er später in der Rede anspricht, auf den Handwerker projiziert. Und sie lassen sich so nicht nur als dichterisches, sondern breiter als menschliches Versagen lesen. Und wirft man nun einen Blick auf die erhaltenen Vorstufen dieses Texts, die auch auf ihrem Handout sind, wird noch deutlicher, worin Huchel dieses Versagen im Angesicht des herantretenden Bösen im Arendtschen Sinn erkennt. Da gibt es eine dreistrophige Bearbeitungsstufe. Sein Senkblei ruht im Herzen schwer und wird ins Schwarze fallen und holt er auch von den Sternen her das Himmelsmaß von allen. Aus harter Trauer brach er aus den Stein, mit dem er baute. Er war allein im eigenen Haus, wo Uhr und Schatten graute. Spinnweb und Staub vom toten Jahr wohnt böse im Gemäuer, besuchen nachts sein Feuer. Nur die Zikade singt im Jahr, singt seinen Seufzer treuer, treu wohnend im Gemäuer. Und dann hat er zu dieser dritten Strophe nochmal eine Variante. Spinnweb und Staub vom toten Jahr wohnt böse im Gemäuer. Ein Engel fliegt durch Bart und Haar, bewacht er nachts sein Feuer. Die Korrekturen, die Huchel dann setzt in Richtung seiner letzten Version, sind keine Korrekturen im Sinne einer verbesserten Ordnung, sondern es sind solche, die einerseits den Verlust von Ordnung und seine Dimensionen herausarbeiten und andererseits das panische Festklammern an überkommenen Einteilungskriterien als Problem identifizieren. In der ersten Version ist dieser Handwerker noch in ein kosmisches Prinzip eingebunden. Er bezieht dort sein Maß, das Himmelsmaß, direkt von den Sternen her und er erscheint so als ein Übersetzer der makrokosmischen Ordnung ins Irdische. In der finalen Fassung dagegen steht er nur noch auf einer Fläche Sturm und Huchel lässt ihn dort nicht unbeteiligt stehen. Denn diese Fläche Sturm, sagt Huchel, ist eine, die nur für ihn noch Maße hat. Huchel zeigt uns also diesen Handwerker als eine Person, die sich zwanghaft an den als einmal angemessen und schicklich erlernten Maßstäben festklammert. Völlig egal, ob diese längst dysfunktional sind, längst zersetzt oder zu Spinnweb und Staub zerfallen. Diese beiden ersten Verse, zu denen Huchel dann schließlich kommt, die Fläche Sturm, auf der er steht, hat nur für ihn noch Maße, haben eine solche Energie, dass Huchel offensichtlich ein paar Anläufe unternehmen muss, um ihnen am Schluss des Gedichts eine adäquate Gegenkraft zu entwerfen. Zu Beginn wird hier hin und her treu geseufzt und gewohnt, Zikaden singen und es brennt ein heimeliges Feuer, das Böse aber bleibt verbannt in Spinnweb und Staub. Und dann, so scheint es mir als Leserin, dann springt Huchel. Und er landet, zwar mit entschieden mythischem Vokabular, aber er landet doch unverkennbar in der Wirklichkeit, dort, wo der Satan scharrt. Und entscheidend scheint mir, dass Huchel das Böse in Gestalt des Satans nicht nur aus der Sphäre des Unbelebten, wo er es bei den Spinnweben verortet hatte, dass er es also aus diesem Unbelebten ins Menschliche herüberholt, sondern dass er es ganz direkt an das Subjekt seines Gedichts bindet. In der letzten Fassung bewacht der Handwerker nicht mehr sein Feuer, sondern seine Beschäftigung ist, den Satan scharren zu hören, der bereits hier ist, in Hörweite, so nah wie Gebälk und Sparren und vielleicht so nah wie Bart und Haar. Ich erfahre nun als Leserin nicht, was der Handwerker mit dem, was nie hätte getan werden dürfen und sich doch in Hörweite bereits anbahnt, was er damit anfängt. Meine Vermutung wäre, nichts. Er hält sich an den Maßen fest, die er schon kennt. Sie sind sein Gerüst, egal wie sie sich zur Wirklichkeit verhalten. Aber vielleicht Und das lässt das Gedicht offen. Ist dieser Handwerker ja auch ein wirklich seltsamer Mensch. Einer, in dem noch etwas in Richtung eines tatsächlichen Wirklichkeitsbezugs verrückt werden kann. Und seltsam, auch das habe ich nachgeschaut, hieß übrigens im Althochdeutschen wunderbar, kostbar und fremd, alles drei zugleich. Egal wie der Handwerker sich verhält oder verhalten wird, als LeserInnen heute können wir jedenfalls dem Dichter zusehen, wie sich in ihm etwas verrückt, wie er den Schritt vom Bekannten ins Fremde, ins Schwer Ermessliche unternimmt. Wir können ihm dabei zusehen, wie er nachdenkt, wie er sich hinterfragt und wie er sich und sein Sprechen korrigiert. Wir sehen, wie er mit sich selbst uneins ist. Und es ist ein gezieltes und unerbittliches Uneinssein, eines, das sich selber aushält und das sich selber nachforscht, um eines genaueren Sehens und Sprechens willen, ein Uneinssein um einer realistischeren Beziehung zur Wirklichkeit willen. Wir sehen damit, so mein Eindruck, den Dichter in einem Gespräch, und zwar in einem Gespräch, das diesen Namen verdient. Weil ein Gespräch dann zum Gespräch wird, folgt man der Definition von Jan Mukaschowski, wenn in ihm verschiedene Standpunkte Platz haben. Während ein Monolog immer dann passiert, wenn sich in ihm immer dieselbe Perspektive wiederholt und erbittert nach Bestätigung verlangt, und zwar vollkommen egal, wie viele Leute dann beteiligt sind an diesem Monolog. Hochels Rede zum Tag des freien Buchs von 1947 gibt dann das Eingeständnis, dass nicht nur das eisfindig Monologische, das er kritisiert hatte, sondern dass auch diese Art des Gesprächs angesichts des Getanen vollkommen unzureichend war. Auch das ist erfrischend wirklichkeitsnah. Und trotzdem scheint mir, hat uns Hochel mit diesem Text einen wichtigen Ansatzpunkt hinterlassen. Den Aufruf, die Maße, mit denen gemessen wird, zu überprüfen, sich zu überprüfen, zu korrigieren, sich zu bewegen, wenn das Scharren schon in Hörweite ist. Und in einem allerersten Schritt die innere Isolation aufzubrechen, die sich in ihre wirklichkeitsfernen Gewissheiten einmauert wie in ein monologisches, nur Echos anerkennendes Gebirge. Dafür, dass sich das, angesichts dessen, was heute getan wird, nicht getan werden dürfte und was noch droht, getan zu werden, dafür, dass ich das mit Hochel denken konnte, dafür danke ich ihm sehr herzlich. Danke der Jury und allen anderen, die dieses Nachdenken auf anderen Ebenen unterstützt haben, für diese Auszeichnung, die mich sehr freut. Ich danke Marin Jäger für die Laudatio, wo ich viele weitere Ansatzpunkte zum Nachdenken finden werde. Und ich danke natürlich auch meinem Verleger, der es überhaupt ermöglicht hat, dass dieses Buch da ist und ausgezeichnet werden kann. Und Ihnen allen einen schönen Tag noch.
Herzlichen Dank allen Anwesenden. Ich habe noch